Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir mit Schlafen.
Zeit, heute mal mit den zahlreichen Mythen rund um das Thema Schlaf aufzuräumen. Das wird euch auch dabei helfen, in Zukunft besser zu schlafen.
Wetten, dass mindestens ein Fakt dabei ist, der euch überrascht und den ihr vielleicht auch weitererzählen wollt.
Wir klären unter anderem, ob Frauen mehr Schlaf brauchen als Männer und ob wir heute schlechter schlafen als früher.
Außerdem findet ihr raus, welcher Chronotyp ihr seid. Und natürlich gibt es ganz viel praktische Tipps, zum Beispiel, was ihr abends essen solltet, um entspannt zu schlummern. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Antonia Schillinger. Ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit.
Und mein Name ist Andrea Bannert. Ich leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit und bin Mikrobiologin. Antonia, mal Hand aufs Herz. Wie viel Schlaf brauchst du denn so, um dich wirklich fit zu fühlen?
Also ich glaube schon so die durchschnittlichen 8 Stunden und tendenziell sogar eher ein bisschen mehr, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt einige Tage hintereinander weniger schlafe als die 8 Stunden, dann merke ich das auf jeden Fall. Und du?
Also ich muss sagen, dass ich interessanterweise die Menge, die ich schlafe und von der ich auch glaube, dass ich sie brauche, im Laufe meines Lebens stark erhöht habe. Also ich war eine Zeit lang voll der Überzeugung, dass mir 6 bis 7 Stunden Schlaf ausreichen. Und heute schlafe ich mindestens 7, eher 8 Stunden, am Wochenende auch gerne mal länger. Und ich merke auch, es tut mir definitiv gut. Und jetzt bin ich der Überzeugung, ich brauche mindestens 7 bis 8 Stunden Schlaf. Ich bin gespannt, wie unsere heutige Expertin das gleich einordnet. Und vor allem auch bin ich sehr gespannt drauf, welchem Chronotyp wir uns zuordnen und was sie uns darüber erzählen wird. Also darüber, wie unsere innere Uhr tickt. Wir starten aber jetzt erstmal wie immer bei uns mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen. Die Schlafdauer verändert sich im Laufe unseres Lebens. Neugeborene schlafen bis zu 18 Stunden am Tag, weil sie so viel Neues verarbeiten müssen. Kinder noch etwa 10 Stunden, Erwachsene dann 7 bis 8 Stunden und ältere Menschen meist nur noch um die 6 Stunden.
Laut einer US-amerikanischen Studie benötigen Frauen im Durchschnitt etwa 20 Minuten mehr Schlaf als Männer, weil ihre Körper mehr Zeit für Erholung brauchen, insbesondere aufgrund hormoneller Schwankungen und weil Frauen wohl ihr Gehirn intensiver nutzen.
Ein weiterer spannender Unterschied bei den Geschlechtern: Männer schlafen tiefer, länger und besser, wenn sie neben einer anderen Person schlafen. Frauen schlafen meist besser allein.
Pro Nacht verlieren wir bis zu 1,5 Liter Flüssigkeit durch Schwitzen. Eine ziemlich beachtliche Menge, die aber völlig normal ist. Nachtschweiß ist eine natürliche Reaktion des Körpers, um die Körpertemperatur während des Schlafs zu regulieren, aber eben auch ein guter Grund, um regelmäßig die Bettwäsche zu wechseln.
In Deutschland leiden etwa 6 Millionen Menschen an einer chronischen Schlafstörung und mehr als jede 10. Person empfindet ihren Schlaf häufig oder dauerhaft als nicht erholsam.
Zudem sind etwa 80% der psychischen Erkrankungen mit Schlafstörungen verbunden. Ein Teufelskreis, der nicht nur die seelische Gesundheit betrifft. Wir haben heute wieder eine tolle Expertin zu Gast, und zwar Professor Kneginja Richter. Sie ist Schlafmedizinerin und Chefärztin der Cura-Med-Tagesklinik in Nürnberg, eine Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Schlafmedizin. Und sie ist Professorin an der Technischen Hochschule Nürnberg. Hallo Kneginja.
Hallo.
Kneginja, bist du eher eine Lerche oder eine Eule oder bist du irgendwas dazwischen?
Eher eine Eule.
Kannst du uns mal die Theorie dahinter erklären?
Die Theorie ist, dass das eigentlich genetisch prädisponiert ist. Man kann aber auch im Laufe des Lebens ein bisschen verändern. Wenn man sich wirklich anstrengt, kann man das auch, wie gesagt, anpassen, relativisieren. Aber der Grundtypus bleibt schon ziemlich das ganze Leben bestehen.
Kannst du mal erklären, zu welchen Uhrzeiten man das ungefähr einordnen kann? Also zu welchen Uhrzeiten würde jetzt eine Eule ins Bett gehen, wann eine Lerche und was sind vielleicht auch so die Zwischentypen?
Also eine Eule würde nach 11:30 zu Bett gehen und eigentlich morgens etwas später aufstehen. Eine Lerche würde gegen 21 Uhr bis 22 Uhr ins Bett gehen Und ein Zwischentypus würde zwischen 22 und 23.30 Uhr ins Bett gehen. Also das heißt, die Eule tendiert dazu, wirklich spät ins Bett zu gehen. Es gibt auch Eulen, die gehen ja auch weit nach Mitternacht schlafen. Es ist auch so, dass eine extreme Eule, sie kann ja auch gar nicht vor Mitternacht einschlafen, egal ob sie da früh ins Bett geht oder nicht. Dementgegen ist bei den Lerchen so, dass die Lerchen schon um 9 Uhr müde werden und dann auch nicht aushalten können, später aktiv zu sein.
Okay, also ich muss sagen, ich kann mich da auf jeden Fall als Eule einordnen. Also ich kann eigentlich vor 12 nicht wirklich schlafen, wach dann so um 8 auf. Andrea, wie ist es denn bei dir?
Ich fand es jetzt total interessant, Kneginia, dass du gesagt hast, wenn man sich anstrengt, kann man das auch verändern. Weil was ich an mir beobachte, wenn ich wirklich entspannt bin und das einfach mache, wie es so für mich gut funktioniert, dann bin ich unglaublich spät kreativ, kann irgendwie zwischen 23 Uhr und 2 Uhr früh an meinen Büchern schreiben und stehe dann sehr spät auf. Aber ich will das gar nicht so, weil ich liebe das Tageslicht und finde es dann eigentlich schade, wenn sich mein Rhythmus so verschiebt, sodass ich, auch wenn ich frei habe, eigentlich spätestens um Mitternacht ins Bett gehe, also irgendwie zwischen 23 Uhr und Mitternacht und mich jetzt sozusagen als moderate Eule eingestuft hätte. Aber ist es dann etwas, das ich mir quasi aktiv antrainiert habe?
Ja, es kann man durchaus antrainieren. Wie gesagt, die Frage ist nur, mit welchen Folgen. Man kann sich schon antrainieren, dass man früh mit Disziplin eher früh aufsteht, dann gleich entweder in der Sonnenlicht draußen gehen oder im Winter so eine Dusche, so Lichtdusche verwendet, dann auch morgens vielleicht Workout zu machen, so leichter Sport, mal Liegestütze, mal Squatting und so weiter, ne? Und dann vielleicht kalt duschen. Also es gibt schon sehr viele radikale Maßnahmen, die eine Eule, wenn sie sehr diszipliniert ist, auch morgens anwenden kann, um ihren Chronotypus zu verändern. Die Tatsache ist aber, die Eulen sind weniger diszipliniert als die Lerchen.
Aber das hängt dann schon auch damit zusammen, wann man quasi am besten Sport machen kann am Tag. Also dass es schon eher jetzt so ist, dass man vielleicht als Eule dann eher abends gut Sport machen kann und die Lerchen zum Beispiel schon früh morgens um 6 Uhr joggen gehen können oder so.
Die extreme Eule weiß, dass es nicht einfach ist, morgens aufzustehen und sofort fit zu sein. Dementgegen ist es bei den Lerchen ganz anders. Die stehen ganz früh auf, haben sofort Hunger, wollen ja frühstücken, sind aktiv, brauchen körperliche Bewegung, können gleich joggen gehen im Park und danach arbeiten. Das ist eher für eine extreme Eule total, sage ich mal, Maltretage und anstrengend. Also physiologisch ist die Eule eher dazu geeignet, am Abend Sport zu machen, das aber wiederum nicht gesund ist. Also von daher macht das Sinn, ein bisschen sich anzustrengen und den Rhythmus vorzuverschieben. Also radikale Vorverschiebung wird für lange Zeit schwierig sein. Für kurze Zeit geht das auf jeden Fall. Aber lebenslang kann man sich nicht so sehr vorverschieben. Andererseits ist es wichtig, wenn man weiß, wann bin ich am meisten leistungsfähig? Sie haben zum Beispiel gesagt, die kreative Tätigkeiten, Ihr Kopf hat die besten Ideen am Abend, ja. Dieses Phänomen findet man bei vielen Eulen, die zum Beispiel im künstlerischen Bereich tätig sind, aber auch im Bereich der Forschung. Die haben in der Tat ihre besten Ideen in der Dunkelheit, vielleicht auch dadurch bedingt, weil es alles ruhig ist, weil es still ist, weil man sich dann besser konzentrieren kann. Und das wäre schade, dann nicht diese kreative Spitzen auch dafür zu verwenden.
Jetzt muss ich auf eins nochmal zurückkommen. Kneginia, jetzt hast du gesagt, die Eulen tun sich da schwerer, die sind oft etwas weniger diszipliniert. Jetzt habe ich ja gehofft, dass das ein Vorurteil ist, weil ja, es heißt ja immer, so ein bisschen früh aufstehen ist besonders produktiv. Das sind die Fleißigen und die Langschläfer gelten irgendwie oft eher als faul. Ich würde ja sagen, es ist egal, ob man zum Beispiel zwischen 22 Uhr und Mitternacht nochmal ranklotzt sozusagen oder eben in der Früh zwischen 6 und 8 super produktiv sein kann. Ist da tatsächlich was dran, dass Eulen sozusagen irgendwie etwas fauler sind oder ist das ist ja ein bisschen unfair irgendwie oder ist es doch ein Vorurteil?
Also das ist definitiv ein Vorurteil und dieses Vorurteil basiert von der Zeit, wenn die meisten Menschen am Bauernhof gelebt hatten, auch so, also Kühe und Hühner und auch Tiere hatten und deshalb mussten sie natürlich sehr früh aufstehen nach dem Sonnenaufgang, um das Ganze zu erledigen und von daher kommt natürlich dieser Vorurteil, dass die Langschläfer, Faulenzer sind, weil sie ja diese Tätigkeiten nicht ausüben können. Aber mittlerweile hat sich das zum Glück verändert. Es ist auch so, gibt's ja auch Prominente, die zugeben, dass sie Langschläfer sind, wie zum Beispiel der Besitzer von Amazon oder Bill Gates und so weiter. Also das wird nicht nur damit angegeben, dass man nur dann produktiv und fleißig ist, wenn man 5 Stunden schläft, sondern im Gegenteil, man weiß, wenn die Menschen 5 Stunden schlafen, sie dadurch deutliche gesundheitliche Defizite bekommen, unter anderem auch Gedächtnisstörungen, Depression und auch der Testosteronspiegel wird dann geringer.
Wie ist das denn bei der Schichtarbeit? Du hast ja auch in einem Expertengremium gearbeitet, das sich mit diesen gesundheitlichen Aspekten von der Schichtarbeit beschäftigt hat. Was habt ihr denn da rausgefunden? Wenn ich jetzt eine Person bin, die zum Beispiel eigentlich total lang schläft, aber aufgrund der Schichtarbeit dann immer früh aufstehen muss, ist es dann auch auf Dauer sehr gefährlich oder kann ich da auch selbst irgendwie was machen, um dagegen zu arbeiten, dass ich irgendwie diese gesundheitlichen Risiken dann ein bisschen abmildern kann?
Also ich bin ein Mitglied in dem Expertengremium mit vielen anderen Kollegen aus Deutschland, die an den Leitlinien Schicht und Arbeit und Schlaf tätig sind. Und dieses Expertengremium beschäftigt sich mit Literaturrecherche von der internationalen hochkarätigen Literatur und Erfahrungen, natürlich praktische Erfahrungen mit Arbeitenden in vielen verschiedenen Ländern. Und wir hatten bei der letzten Ausgabe festgestellt, dass es durchaus einfacher ist, wenn man vielleicht ein später Chronotyp ist oder eine Eule, dass die Eulen sich weniger schwer tun mit dem Wechselschicht und vor allem mit der Nachtschicht. Und dass zum Beispiel die Menschen, die extreme Lerchen sind, eher dann leistungsfähiger sind, wenn sie nur Tagesdienst machen. Dann hatten wir aber festgestellt, dass es für die Schichtarbeiter ganz, ganz wichtig ist, rechtzeitig auf ihre Sensibilität für Schlafstörungen zu reagieren. Und bevor sich eine schwere Schlafstörung einpendelt, weshalb man zum Beispiel nicht mehr arbeitsfähig sein wird, das dann präventiv zu arbeiten. Dafür plädiert die Expertengruppe, dass alle Unternehmen unbedingt so präventive Maßnahmen einführen, um die Schlafstörungen bei den Mitarbeitenden vorzubeugen, weil da liegt ganz großes Potenzial.
Knehnir, kannst du das konkretisieren? Du hast gesagt, man muss präventiv früh reagieren. Wenn sich das irgendwie ankündigt, dass sich eine Schlafstörung einpendeln könnte, was sind denn da die wichtigsten Warnzeichen und wie kann das auch von der Firma gelenkt werden? Das ist ja dann etwas sehr Persönliches. Geht es dann um Aufklärung, dass die Menschen sich eben selber beobachten und rechtzeitig halt merken, oh, ich laufe da in was rein, was nicht so gut ist, könnte eine chronische Schlafstörung werden?
Ich vergleiche das auch mit den präventiven Maßnahmen, die in vielen Unternehmen angeboten werden, was die Ernährung betrifft und auch was Rückenschmerzen und die gesunde Haltung. Wenn zum Beispiel die Menschen auf ihre Ernährung nicht achten, da bekommen sie Hochblutdruck und andere gesundheitliche Konsequenzen. Und dementsprechend bieten viele Unternehmen ja Kurse für gesunde Ernährung. Oder zum Beispiel, viele Menschen haben ab und zu mal Spannungen im Rücken, Rückenschmerzen und so weiter. Und das wird auch so in Form einer Rückenschule oder Yoga in vielen Unternehmen, also verschiedene Kurse angeboten, um eine gesunde Körperhaltung zu optimieren. Und genau das Gleiche gilt für Schlaf. Also wenn man zum Beispiel merkt, ja, also einmal bis zweimal in der Woche fängt man an, sehr lange Zeit im Bett zu liegen und kann nicht einschlafen. Oder man wird nach dem Einschlafen, sagen wir, 1 bis 2 Mal wach, dann grübelt man und liegt man im Bett. Oder man merkt, der Schlaf ist nicht erholsam. Das sind so die Zeichen, wo man sieht, okay, also mein Schlaf ist sozusagen mein sensibles Organ und ich möchte jetzt rechtzeitig darauf achten, was ich tun kann, damit ich schneller einschlafen kann und besser durchschlafen kann. Von einer Schlafstörung spricht man, also ich rede jetzt von der häufigsten Schlafstörung, Insomnie, und die ist in der Tat die häufigste Schlafstörung bei Menschen im Schichtdienst, redet man, wenn man mehr als 3 Nächte die Woche schlecht schlafen kann. Also ab dann geht die Grenze für Stellung der Diagnose. Und alles, was darunter liegt, ist eine Indikation für Präventionsmaßnahme.
Spannend. Kniginia, ich würde jetzt gerne auf die Schlafmenge kommen. Jetzt hast du schon angedeutet, dass wir immer mehr dahin kommen, dass wir auch erkennen, es ist nicht unbedingt das Gesündeste, wenn man nur 5 Stunden schläft. Dennoch gibt es Menschen, die einem immer wieder ganz überzeugt versichern, dass sie dauerhaft mit 5 bis 6 Stunden Schlaf auskommen. Wie viel Schlaf brauchen wir denn wirklich, damit wir fit sind und damit es gesund ist, unsere Schlafmenge?
Naja, wenn man nach 5 Stunden Schlaf fit und ausgeschlafen ist, dann reichen die 5 Stunden. Aber die meisten Menschen brauchen länger. Also die meisten Menschen brauchen zwischen 7 und 8 Stunden Schlaf. Aber darüber hinaus sollte man auch akzeptieren, dass manche Menschen also kürzere Schlafdauer haben oder andere wiederum länger als 8 Stunden Schlaf brauchen. Das heißt, die Schlafmenge ist wirklich individuell und musste individuell getestet werden, um festzustellen, nach wie vielen Stunden Schlaf bin ich ausgeschlafen und fit. Und das ist genau die optimale Menge.
Also hat man quasi Glück, wenn man mit 5 Stunden Schlaf auskommt? Also ich sehe es ein bisschen als Glück, weil man dann mehr Zeit hat, um aktiv zu sein. Aber das ist sehr selten, oder, Kniginia, dass Menschen wirklich mit 5 Stunden Schlaf auskommen?
Also es ist in der Tat selten, aber ich kenne schon viele Menschen, die mit 5 Stunden Schlaf zurechtkommen. Sie reden von Glück. Ja, wenn die Menschen damit glücklich sind, dann ist es ein Glück. Aber es gibt ja auch Menschen, die, wenn sie 5 Stunden geschlafen haben, sich dann fragen, was ich mit ihrer Zeit anfangen sollen. Es ist jetzt nicht so, dass alle 5 Stunden Schläfer Top-Manager sind und rund um die Uhr High-Achiever und erfolgreiche Business-Leute sind. Es gibt ja auch Menschen, die 5 Stunden Schläfer sind und die, sagen wir, nicht so einfach ihre Zeit ausfüllen können mit Aktivitäten. Und dann wird schon schwierig.
Was ich total interessant finde, dass Frauen im Durchschnitt mehr Schlaf brauchen als Männer. Wir haben vorhin in unserem Faktencheck schon kurz erwähnt, dass es mit den Hormonen und mit der Gehirnleistung zusammenhängt. Finde ich ja hochspannend. Kannst du uns das genauer erklären?
Der Schlafbedarf ist in der Tat bei den Frauen ein bisschen höher. Es hängt damit zusammen, weil der Schlaf bei den Frauen physiologisch etwas oberflächlicher ist bei den Männern. Die Männer haben etwas mehr tiefen Schlaf, schlafen aber dafür kürzer und die Frauen haben weniger, ein bisschen weniger Tiefschlaf, mehr oberflächlichen Schlaf, schlafen aber länger. Und diese Erklärung hängt damit zusammen, dass die Frauen auch so wachsamer sein sollten, um auf ihren Nachwuchs zu hören. Und es ist auch so ein bisschen evolutionsbedingt dann der Fall ist, dass die Frauen auch, wenn sie keine Kinder haben, etwas oberflächigeren Schlaf haben. Das hat auf jeden Fall mit den auch Hormonen zu tun. Dafür schuld ist Östrogen. Das sind die weiblichen Hormone, die in den ersten 2 Wochen des Zyklus freigesetzt werden. Während zum Beispiel Progesteron, das in der 2. Hälfte des Zyklus freigesetzt wird, das macht er müde und schläfrig. Also die Östrogene, die weiblichen Hormone, die machen schon Stress und die sorgen dafür, dass der Schlaf oberflächiger wird.
Und diese unterschiedlichen Schlafphasen oder diese unterschiedliche Länge der Schlafphasen, hängt das dann auch damit zusammen, das ist noch eine andere Studie, die wir auch schon im Faktencheck genannt haben, dass Frauen besser alleine schlafen und Männer besser neben einer anderen Person schlafen können. Hängt das auch mit diesen Schlafphasen zusammen?
So gut wurde diese Frage noch nicht untersucht, ob das damit zusammenhängt, ne, weil wir wollen immer von Kausalität in der Forschung sprechen. Aber es stimmt schon, dass die Frauen, wenn man sie objektiv im Schlaflabor verkabelt und misst, während sie neben ihren Partnern im Bett im Schlaflabor schlafen, dass man feststellt, dass die Frauen dann eigentlich eine schlechtere Schlafqualität haben, als wenn sie alleine schlafen würden. Ja, also ob das jetzt damit zusammenhängt, dass sie länger schlafen, kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Aber die Frauen schlafen besser, wenn sie alleine sind, aber trotzdem, subjektiv gesehen, fühlen sie sich wohler, wenn sie das Bett mit ihrem Partner teilen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch spannend. Es gibt auch eine Studie, die zeigt, dass viele Paare da nicht offen drüber sprechen, wenn es Schlafprobleme gibt. Also, dass 19% der Befragten lieber getrennt schlafen würden, aber das dann vielleicht nicht ansprechen, weil sie die Beziehung nicht belasten wollen, weil sie vielleicht denken, das kommt jetzt blöd an, wenn ich sage, ich möchte in einem separaten Bett schlafen. Was rätst du denn Paaren, die mit Schlafproblemen zu kämpfen haben?
Naja, es ist in der Tat so, wenn für einen Partner sehr, sehr wichtig ist, ne, mit der Partnerin und der Partner zusammen das Bett zu teilen, wird für den anderen, der er dazu neigt, Single-Schlaf zu haben, der wird ja, sagen wir, Schwierigkeiten haben oder schlechtes Gewissen. Aber da findet man in den meisten Fällen einen gemeinsamen Weg. Also man kann ja beides machen. Man kann ein gemeinsames Schlafzimmerbett haben, dann auch noch getrenntes Bett, in dem man sich zurückziehen kann, wenn zum Beispiel das Einschlafen nicht gelingt. Was häufig bei den Paaren vorkommt, ist, dass eher die Frau nicht einschlafen kann, weil der Mann schnarcht oder zappelt. Und das kann man sich zum Beispiel auch, man kann Vereinbarung treffen, man kann versuchen, gemeinsam einzuschlafen. Wenn dann nichts gelingt, dann kann sich die Frau in dem Einzelbett zurückziehen, ohne dass der andere dann sauer ist und so weiter. Also ich denke, die beiden Partner sind willig, etwas gemeinsam zu machen, wenn die Stimmung in der Partnerschaft gut ist.
Schlaft ihr besser, wenn ihr alleine im Bett liegt oder gemeinsam? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare direkt bei Spotify. Zum Thema Schlafstörung haben wir übrigens schon eine ganze Folge gemacht. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Genauso wie unsere erste Podcast-Folge zu gesundem Schlaf mit ganz vielen Tipps.
Geschlafen haben wir Menschen schon seit es uns gibt, aber früher etwas anders als heute. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher.
Homo erectus, der Vorfahr des Homo sapiens, suchte zum Schlafen hohe Bäume auf. Durch eine Veränderung der Anatomie, kürzere Arme und weniger flexible Fußgelenke war der Homo sapiens jedoch gezwungen, sich vor rund 300.000 Jahren auf den Boden zurückzuziehen, um zu schlafen.
In der Antike sah man Schlaf und Tod als verwandte Zustände an. In der griechischen Mythologie war Hypnos, der Gott des Schlafes, der Bruder von Thanatos, dem Gott des sanften Todes.
Im Mittelalter war in Europa der sogenannte biphasische Schlaf verbreitet. Viele Menschen schliefen in zwei getrennten Phasen. Nach dem ersten Schlaf wachte man mitten in der Nacht für 1 bis 2 Stunden auf, um zu beten, zu lesen oder zu arbeiten. Und anschließend folgte dann der zweite Schlaf bis zum Morgen.
Die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert veränderte den Schlaf grundlegend. Fabrikarbeit und feste Arbeitszeiten führten dazu, dass der Schlaf nun kompakter wurde. 8 oder 9 Stunden am Stück wurden zur Norm. Schichtarbeit entstand, was für viele Arbeiter einen stark gestörten Schlafrhythmus bedeutete.
Im 21. Jahrhundert beeinflussen Bildschirme und digitale Medien den Schlaf. Künstliches Blaulicht von Smartphones und Tablets hemmt die Produktion des Schlafhormons Melatonin und sorgt dafür, dass wir später einschlafen. Außerdem führen ein stressiger Alltag und ständige Smartphone-Nutzung oft dazu, dass wir uns tagsüber kaum mit unseren Problemen auseinandersetzen. Wir verarbeiten sie dann, indem wir nachts wach liegen und grübeln.
Kniginja, was ich auch so überraschend finde, ist, dass Schlaf sich nicht nur verändert über die Jahrhunderte. Wir haben in unserem Blick in die Geschichtsbücher darüber gesprochen, dass man im Mittelalter in 2 Phasen geschlafen hat und dazwischen aufgestanden ist. Finde ich ja auch total erstaunlich. Und dass wir insgesamt immer kürzer schlafen, wenn man es über die Jahrhunderte betrachtet. Was mich extrem überrascht hat, ist, dass auch in den letzten Jahren der Schlaf sich nochmal stark verschlechtert hat. Laut einer Barmer Umfrage, also von der Barmer Krankenkasse, ist die Zahl der Menschen mit chronischen Schlafstörungen von 2013 bis 2023 um 32% gestiegen. Das finde ich extrem. Gibt es da Erklärungen dafür? Woran liegt denn das, dass unser Schlaf immer schlechter wird und es immer mehr Menschen mit Schlafstörungen gibt?
Es gibt dazu 2 Erklärungen. Die erste Erklärung ist, was man sucht, das findet man leichter. Das ähnliche Phänomen mit anderen Problemen, zum Beispiel ADHS. Ne? Jeder spricht jetzt von ADHS, als gäbe es davon gar nicht. Und so ist mit dem Schlaf. Und ich finde das sehr gut, dass sich jetzt so viele Menschen beschäftigen damit. Habe ich Schlafstörungen? Was ist eine Schlafstörung? Ab wann habe ich Schlafstörung? Das heißt, die Kriterien für Sichtbarkeit von einer Schlafstörung sind deutlich besser geworden. Und deshalb steigt natürlich die Zahl. Also die Störungen werden leichter gesehen, weiter erkannt und sie werden einfach nicht mehr so wie früher bagatellisiert, was ich sehr, sehr gut finde. Die zweite Tatsache ist es, ja, in der Tat bin ich der Meinung, dass die Schlafstörungen zugenommen haben. Das finden wir vor allem in unserer Klinik für psychosomatische Störungen, Psychotherapie und Schlafmedizin. dass sogar 80% aller Menschen, alle Patienten, die zu uns kommen, wegen einem Burnout oder wegen einer Depression oder wegen Panikattacken und so weiter, dass 80% dieser Menschen in der Tat Schlafstörungen haben. Warum ist es so? Weil der Schlaf ist der empfindlichste und der wichtigste Indikator für eine Stressbelastung und für die mentale Gesundheit der Menschen.
Aber bedeutet das im Umkehrschluss, dass einfach in diesem Zeitraum der letzten 10 Jahre ungefähr, die sich jetzt auch diese Krankenkassenstudie angeschaut hat, das Stresslevel in Summe gestiegen ist?
Absolut. Das steht fest. Der Stresslevel ist absolut angestiegen und stressassoziierte Krankheiten nehmen zu. Die Wartezeiten für Psychotherapie sind mittlerweile bei 6 bis 8 Monate. Auf jeden Fall. Also Stresslevel hat unabhängig von Altersgruppe deutlich zugenommen und ist ein wichtigster Verursacher für die meisten psychischen und auch körperlichen Erkrankungen.
Kniginia, was ganz viele kennen, glaube ich, wenn sie nicht gut schlafen, sind diese Grübelspiralen. Also, dass man nachts aufwacht und dann rasen irgendwie die Gedanken und man kommt irgendwie aus negativen Gedanken nicht raus und kann dann auch nicht mehr einschlafen. Was empfiehlst du denn, was kann man denn tun, wenn man nachts wach liegt und irgendwie in solchen Gedankenspiralen gefangen ist?
Dafür gibt es ganz verschiedene Techniken. Es gibt ja Visualisierungsmöglichkeiten. Es gibt progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen. Es gibt zum Beispiel aus Bereich der metakognitiven Therapie ganz viele Techniken, mit denen man sich visualisieren und vorstellen kann, wie die Gedanken einfach da sind, aber man dadurch auch nicht gestört wird und man leicht einschlafen kann. Ich kann jetzt natürlich nicht alle diese Techniken hier aufbringen, aber eine kurze Technik kann ich erklären. Man nimmt zum Beispiel eine Stunde vor dem Schlafengehen, nimmt man so eine kleine Zettelchen, die man von dem Moderationskoffer kennt, und man schreibt auf diesen Zettelchen, am besten man nimmt rote Zettelchen auf jedem Zettel, einen Grübelgedanken, einen eigenen Grübelgedanken. Und die Menschen haben in der Regel auf jeden Fall 5 bis 10 Grübelgedanken, die sich auf ihre aktuelle Sorgen und Probleme beziehen. Auf jedem Zettel wird ein eigener Grübelgedanken aufgeschrieben. Dann werden diese zum Beispiel 5 bis 10 Zettelchen eins nach dem anderen zerrissen und in einen Mülleimer geschmissen. Das hört sich banal an, aber also solche Techniken bringen dazu, dass unser Gehirn ein anderes Medium findet, wie in dem Beispiel das Papier, um die belastenden Inhalte wegzugeben. Wichtig beim Einschlafen ist es darüber hinaus, dass man immer schöne Gedanken, schöne Bilder im Kopf hat. Diese schönen Bilder sind sehr unterschiedlich und individuell, egal was. Die Bilder im Kopf, die dann erscheinen, wenn man den Kopf auf dem Kissen legt, sollen auf jeden Fall sehr schön angenehm sein und positive Gefühle hervorrufen. Dann kann man leichter einschlafen. Und was ich noch sagen kann, niemand bis jetzt hat geschafft, die negative Gedanken einfach zu verbannen, zu verdrängen oder einfach so zu löschen. Der Zauberwort liegt Akzeptanz, ignorieren, loslassen und sich deshalb nicht aufregen.
Ich glaube, ich würde beim Zerreißen denken, dadurch löst sich das jetzt ja nicht, weil ich den Zettel zerreiße. Aber so dieses, was du gesagt hast, Kniginia, dieses bewusste, ich versuche jetzt zumindest in dem Moment, bevor ich ins Bett gehe, das mal da Abstand dazu zu gewinnen, das kann ich mir schon vorstellen, dass das mit dem Ritual gut funktioniert. Ja.
Du hast jetzt etwas gesagt, was eigentlich als selbsterfüllende Prophezeiung gekennzeichnet wird. Du hast jetzt gesagt, ich glaube nicht, dass es hilft. Und dann wird es dir auch nicht helfen.
Aber nein, ich habe nicht gesagt, ich glaube nicht, dass es hilft. Ich habe gesagt, ich glaube, wenn ich beim Zerreißen des Zettels, könnte mir sehr leicht der Gedanke kommen, Mensch, dieses Problem löst sich nicht dadurch, dass ich es auf einen Zettel geschrieben habe und zerrissen habe. Aber das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass ich in dem Moment durch dieses Ritual des Zettelzerreißens schon vielleicht einen Abstand herstellen kann. Also ich werde es ausprobieren. Also.
Genau, man soll sich dann, also die Gedanken sind alles, es geht alles los mit Gedanken. Und es geht jetzt nicht darum, dass ein objektives Problem, zum Beispiel der Reifen ist geplatzt und ich habe jetzt auf dem Zettel geschrieben, ne, mein Reifen ist geplatzt und ich muss es reparieren, dass der Reifen sich von selber repariert. Aber es geht darum, dass der Gedanke zerrissen wird, uns nicht mehr belastet. Weil man dann die Gewissenheit, okay, der Reifen ist zerplatzt und es wird schon repariert, ne? Aber ich lasse mich dadurch nicht beunruhigen.
Ich habe noch mal eine Nachfrage zum Thema Grübeln. Wenn man jetzt mit dem Einschlafen gar nicht so Probleme hat, aber eher so, wenn man nachts aufwacht, ins Grübeln kommt. Da gibt's ja so diese berühmte Wolfsstunde zwischen 3 und 4 Uhr. Und ich glaube, die Leute, die das kennen, da aufzuwachen, die wissen, dass sich da dann alles irgendwie immer viel düsterer anfühlt als tagsüber. Warum ist es denn so? Und hast du vielleicht auch Tipps, was man da machen soll? Also bist du auch ein Fan von diesem wirklich Aufstehen und was anderes machen?
Es gibt ja Menschen, die 5 Stunden schlafen und wenn sie zum Beispiel sehr spät ins Bett gehen, dass sie dann normalerweise um 4 Uhr wach werden. Diese Menschen können genau zu dieser Zeit sehr kreativ sein, ja, und auch wichtige Sachen erledigen, weil sie Ruhe haben. Aber das sind die wenigsten. Die meisten Menschen, die in der Wolfsstunde wach werden, werden deshalb wach, weil sie dann Sorgen haben, weil sie dann Probleme haben. Und die meisten beschreiben es so, ich werde hellwach, weiß ich nicht warum, aber ab dem Zeitpunkt kann ich nicht mehr einschlafen. Und man hat da wirklich nur düstere und grübelnde Gedanken. Es ist keine Sache der Überzeugung, ob das Aufstehen hilft, sondern es ist eine Sache der, also evidenzbasierte Medizin, dass es sich dann wirklich nicht lohnt, weiter wach im Bett zu bleiben. Weil jede Minute, die man wach im Bett verbringt, ist mit dem Grübeln und Denken verbunden. Und je länger wir im Bett wach liegen und nachdenken und grübeln, desto schlechter werden wir schlafen, weil sich unser Körper sehr viel an das Grübeln gewöhnt. Deshalb ist es auf jeden Fall eine wichtige Maßnahme, wenn man das Gefühl hat, ich liege jetzt länger als 1/2 Stunde, ohne auf die Uhr zu schauen im Bett und kann nicht wieder einschlafen, dann ist es viel besser aufzustehen. Dann vielleicht sich in eine Ecke hinzusetzen, die angenehm ist, gemütlich, mit einer Leselampe ein total monotones Buch lesen, solange bis man nicht richtig müde wird. Oder man kann auch also monotone, langsame Musik hören oder zum Beispiel einen monotonen Podcast hören. Das machen auch ganz viele Menschen. Und zwar so lange, bis die Augen nicht zufallen und dann sollte man sofort ins Bett gehen und weiter schlafen.
Mir hilft's ja immer, dann Hörspiele zu hören, die ich schon als Kind gehört habe, die ich in- und auswendig kenne, Pumuckl folgen oder so. Dann schlafe ich am ehesten wieder.
Das ist sehr gut. Ja, das hilft in der Tat.
Knigginia, wir wollen mit dir jetzt noch einen kurzen Mythencheck machen. Ein paar Mythen haben wir mitgebracht, die sich sozusagen um den Schlaf drehen. Und es wäre super, wenn du da immer kurz und knapp darauf antwortest, was da dran ist. Mythos Nummer 1, wer abends was Deftiges isst, der wird schlechter schlafen.
Absolut korrekt. Der Magen muss sich auch in der Nacht erholen.
Sex vor dem Einschlafen hilft für einen besseren Schlaf.
Ja, absolut richtig.
Was ist denn mit dem Mythos, bei Vollmond schlafen wir schlechter?
Das ist in der Tat ein Mythos. Das hängt damit zusammen, dass viele Menschen auch den Mondkalender verfolgen und von daher wissen, wann der Vollmond ist und wann der weniger. Aber es gibt in der Tat eine kleine Menge an Menschen, die einfach hypersensibel sind und irgendwie drauf reagieren. Also ich glaube einfach daran, was mir meine Patienten sagen. Wenn jemand sagt, ich schlafe deshalb, weil der Vollmond voll ist, dann sage ich, okay, also ich leiste da überhaupt keine Überzeugungsarbeit, aber trotzdem gebe ich Tipps und Tricks, was man dann machen kann, um besser zu schlafen.
Im Sommer schläft man insgesamt schlechter.
Nein, im Sommer schläft man kürzer. Das bedeutet aber nicht unbedingt schlechter.
Wie ist es denn, Knigginia, mit der Hitze? Also viele sagen, wenn dann so Wärmeperioden sind, dann schlafen sie einfach schlechter. Ist da was dran? Also wird unser Schlaf gestört, wenn es einfach sehr heiß draußen ist?
Ja, absolut. Wenn der Sommer sehr heiß ist, dann ist der Schlaf in der Tat schlecht. Das hängt damit zusammen, weil die Müdigkeit mit Frieren verbunden ist. Also um einzuschlafen, brauchen wir eine kühle Temperatur und da stört die Hitze gewaltig.
Bevor wir zum Ende kommen, haben wir jetzt noch einen Alltagstipp zum Mitnehmen. Vielleicht werdet ihr ja auch jeden Morgen von einem schrillen Ton vom Wecker brutal aus dem Schlaf gerissen. Aber keine Sorge, da gibt's Alternativen, die den Start in den Tag angenehmer machen.
Und zum Schluss unser Goodie to go.
Schlafphasenwecker analysieren deine Bewegungen im Schlaf und wecken dich in einer Leichtschlafphase. Also genau dann, wenn dein Körper bereit ist, aufzuwachen. Das kann helfen, sich morgens nicht mehr so erschlagen zu fühlen.
Lichtwecker simulieren den Sonnenaufgang, indem sie das Licht langsam heller werden lassen. Das unterstützt die natürliche Produktion von Cortisol, dem Hormon, das uns aufwachen lässt. Perfekt für alle, die morgens Schwierigkeiten haben, in die Gänge zu kommen.
Wer es natürlicher mag, kann sich mit Geräuschen aus der Natur wecken lassen, zum Beispiel sanftes Vogelgezwitscher oder Meeresrauschen. Manche mögen auch Wecker mit leiser Musik anstelle eines schrillen Klingeltons.
Eine etwas ungewöhnlichere Methode sind Vibrationswecker. Die liegen unter dem Kopfkissen oder werden am Handgelenk getragen und wecken einen dann durch sanftes Vibrieren.
Wir kommen jetzt schon fast zum Abschluss unseres Podcasts. Kniginia, wir haben in unserem Goodie to go jetzt ein paar Tipps gegeben für sanfte Weckmöglichkeiten mit Schlafphasenwecker oder Vogelgezwitscherwecker. Ich persönlich würde von Vogelgezwitscher niemals aufwachen, liegt aber vielleicht daran, dass ich auf dem Bauernhof wohne und auch den Hahn gut ignorieren kann. Welchen Wecker verwendest du denn und was hältst du denn eigentlich von Snoosen? Das mache ich auch ganz gerne. Gute Idee oder eher nicht so?
Also es gibt Kontrasnoozer und es gibt Pro-Snoozer. Die Kontrasnoozer sagen, Snoosen ist schädlich, aber die Kontrasnoozer sind diejenigen wahrscheinlich, die überhaupt keine Probleme haben, morgens früh aufzustehen, und von daher finden sie Snoosen eigentlich unnötig. Und dazu gehören die Lerchen oder die Menschen, die einfach Frühaufsteher sind. Die andere Gruppe, und da sind die Eulen oder die Morgenmuffel, für die ist das Snoozen lebensrettend, weil sonst würden sie verschlafen. Also bei den vielen Eulen, vor allem bei den jüngeren Menschen, ist es so, sie hören den Wecker nicht, sie hören den Handy auch nicht, ne? Und von daher, auf Snoozen werden sie immer wieder neu geweckt. Von daher, ich finde das, wenn man es braucht, nützlich. Also schädlich finde ich es überhaupt nicht. Ich persönlich verwende meine Lieblingssongs, und das würde ich auch jedem empfehlen. Aber es ist auch so, dass man die Songs nach einer Weile wechseln soll, ne? Weil das wird Sie wissen schon, wenn man vielleicht 2 Wochen das gleiche Song gehört hatte, dann denkt man, oh no. Also dann häufiger die so eine Playlist wechseln zum Wecken. Dann zum Beispiel, ich kenne einige Menschen, die mit so einem Schlafphasenwecker sehr zufrieden sind, weil sie meinen, in der Tat werden sie zu bestimmter Zeit wach und fühlen sich dann frisch und erholt. Dann auch jetzt im Sommer, wenn die Tage länger sind, empfehle ich doch mit offenen Gardinen zu schlafen, weil es gibt nichts Schöneres, als durch die Sonne dann ganz natürlich geweckt zu sein.
Das hört sich wirklich schön an. Kniginia, wir sind jetzt schon am Ende unserer Folge. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst. Wir haben einiges gelernt, einige Mythen aufgedeckt. Vielen Dank dir.
Ja, gerne. Danke euch auch.
Wenn ihr mehr von Kniginia lesen wollt, dann schaut doch mal in ihr Buch Ausgeschlafen und mental stark rein. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.
Auf unsere nächste Folge könnt ihr euch freuen. Da sind nämlich Max und Jonathan, die Hosts vom WDR-Podcast Quark Science Cops, bei uns. Mit ihnen sprechen wir darüber, wie wir medizinische Falschinformationen entlarven, warum wir überhaupt so anfällig sind für Fake News und wie Medfluencer, fehlende Faktenchecks und KI-Videos zu einer immer größeren Herausforderung werden.
Bewertet und abonniert unseren Podcast, wenn euch die Folge gefallen hat. Erzählt es euren Freunden oder schickt uns Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@fokus-gesundheit.de. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.